Ja, jetzt klingt es etwas besser. Also wir wollen einen Text lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Und ich lese da auszugsweise Vers 1 bis 6, 10 und 11 und 16. Eigentlich geht es um das ganze Kapitel 19, von Vers 1 bis zum Ende. Aber das ist zu viel Text. Wir nehmen die wichtigsten Verse heraus. Soweit es möglich ist, würde ich euch nochmal bitten, aus Respekt vor dem Wort Gottes einfach aufzustehen, dass wir das lesen, soweit es möglich ist. Wer nicht stehen kann, darf natürlich auch sitzen bleiben. Also 2. Mose 19, Vers 1 bis 6, dort heißt es: Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Und dann, Vers 10 und 11, da heißt es: Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie, heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Und dann Vers 16: Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los. Und eine schwere Wolke lagerte sich auf dem Berg. Und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Soweit mal dieses Wort. Lass uns noch mal beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Berichte haben über deine Werke, über dein Handeln an deinem auserwählten Volk Israel. Dass wir davon lernen dürfen, dass wir es haben und hören dürfen. Wir wollen dich bitten, Geist Gottes, leite uns auch hier in diese Wahrheiten. Lass es uns verstehen, was das für uns bedeuten könnte. Und hilf uns, nach deinem Willen zu handeln, zu leben, dich zu lieben, dich zu ehren und zu achten und dir zu gehören. Ja, darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, Gott will sich uns Menschen mitteilen. Wir haben hier eine Situation, wo Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt wurde durch Mose. Sie haben durch ein Wunder Gottes das gesehen, wie das Rote Meer sich geteilt hat. Sie durften trockenen Fußes durch dieses Rote Meer. Das war ein gewaltiges Wunder. Und dann waren sie auf der Sinai-Halbinsel und dort von Rephidim, diesem Ort, zogen sie zu diesem Berg Sinai. Dieser Berg Sinai wird auch Horeb genannt. Das ist derselbe Ort. So, hier haben wir in Kapitel 19 das Kapitel vor der Übergabe der Gesetzestafeln, der 10 Worte oder 10 Gebote. So, Gott will sein Volk auf den Empfang dieser 10 Gebote vorbereiten. Wenn Gott in unserem Leben etwas tun will, etwas Besonderes, dann braucht es Vorbereitungszeit. Wir sind oft so sehr mit dem Irdischen beschäftigt, so sehr verstrickt in Alltagsgeschäfte, dass wir manchmal gar nicht so offen sind für Gottes Reden und Handeln. Und hier war das so, das Volk Israel sollte vorbereitet werden auf das Handeln Gottes, auf das Reden Gottes, auf den Empfang dieser elementar wichtigen Worte, dieser 10, der Urtext sagt 10 Worte, nicht Gebote, aber wir verstehen das als Gebote. Ja, wir sollen natürlich diese Worte umsetzen. Es gibt nur einen Gott und du sollst den Sabbat heiligen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen und ehre Vater und Mutter und wie die alle heißen, du sollst nicht deines Nächsten begehren, Haus, Weib, Esel, Ochs, alles. Das sind so diese Worte, die Grundlage sind für die Gesetzgebung in diesem auserwählten Volk Israel. Und hier in Vers 4 heißt es, ihr habt gesehen, wie ich den Ägyptern oder was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügel getragen und euch zu mir gebracht habe. Hier sehen wir die Liebe Gottes in Aktion. Gott hat sein Volk aus Ägypten herausgeführt. Hier wird das Bild von Adlerflügeln verwendet. Ägypten steht eigentlich im Alten Testament für die Welt ohne Gott. Israel war in Ägypten, bevor sie herausgeführt wurden, wurden sie als Sklaven behandelt. Sie mussten Frondienste tun. Wir wissen auch von dem Kindermord, von dem Mord der Söhne der Israeliten, weil die Ägypter Angst hatten, weil diese Israeliten sich so stark vermehrt haben. So, Gott führt Israel aus diesem Sklavenhaus Ägypten heraus. Und wenn wir das jetzt ins Neue Testament übertragen würden, dann steht das für unsere Erlösung, unsere Errettung. In der Welt sind wir Sklaven der Sünde, geknechtet von der Sünde. Manche Menschen haben die Idee, dass sie frei sind, dass sie unabhängig sind und kaum jemand rechenschaftspflichtig. Dem ist nicht so. Entweder wir sind Sklaven der Sünde oder wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Es gibt kein Neutrum, keine neutrale Position. Es gibt nur die Position, entweder lebe ich getrennt von Gott oder ich lebe in einer Beziehung zu Gott, im Glauben zu Gott. Und so steht diese Erlösung Israels aus der Sklaverei in Ägypten für die Erlösung von uns Menschen. Und dann war Israel durch das Rote Meer hindurch und nun stehen sie an diesem Berg, an diesem Sinai, an diesem Horeb. Gott sagt, schaut zurück, was ich euch getan habe. Ich habe euch getragen wie auf Adlersflügeln. Und wisst, da gibt es einen schönen Vergleich, ein schönes Bild. Auf Adlersflügeln getragen. Man hat festgestellt, eine Adlermutter gleitet, Adlernester sind ja oft hoch oben im Felsen gebaut und dann geht es natürlich steil hinunter, eine Schlucht. In den Alpen gibt es solche Adlernester. So, die Adlermutter gleitet im Sturzflug herab und fängt ihre Jungen auf ihren Flügeln auf. In anderen Worten, zuerst schmeißt sie die Jungen raus aus dem Nest, damit sie fliegen lernen, und dann stürzt sie sich vor sie und fängt sie wieder auf, dass sie nicht zerschellen auf dem Boden. Und Gott sagt, pass auf, das habe ich mit euch gemacht. Ja, ich habe euch rausgerissen, ich habe euch entwurzelt, ich habe euch aus Ägypten, da wo es so gute grüne Weiden gab für eure Schafe, da habe ich euch rausgenommen. Ich habe euch durch die Wüste geführt, ein Millionenvolk. Hast du schon mal eine Hochzeit ausgerichtet, wenn du 50 oder 80 Gäste hast, was du da an Essen brauchst, an Getränke, an Versorgung. Jetzt hast du ein Millionenvolk in der Wüste, wo viel Sand ist und ein paar Dornen und Disteln und sonst nicht viel. Und dieses Volk tagelang zu versorgen, das war das Wunder Gottes. Er hat sie ernährt, er hat sie versorgt. Er ist mit ihnen umgegangen wie die Adlermutter mit ihren Jungen. Er hat ihnen ihre Liebe gezeigt. Am Ende wird es heißen, ihr seid 40 Jahre in der Wüste gewesen und eure Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Wie lange halten bei uns ein paar Schuhe, wenn du sie jeden Tag anziehst? Nach 2, 3 Jahren sind sie ausgetreten. Und zwar haben wir ja gute Wege. Aber in der Wüste, wo es uneben ist, wo, ja, ihr könnt euch das vorstellen. So. In ähnlicher Weise, wie dieses Bild mit dem Adler, versorgt Gott Israel. Und damit will Gott eigentlich dieses Volk umwerben und es an sein Herz ziehen. Das ist unser Gott. Unser Gott ist ein guter Gott. Er liebt seine Geschöpfe. Er liebt jedes einzelne von uns. Er liebt dich und er liebt mich, weil er uns das Leben geschenkt hat, weil er uns geschaffen hat, weil er uns schon erkannt hat, bevor wir überhaupt gezeugt wurden und geboren sind. Er ist von Ewigkeit und ist in Ewigkeit. Was für ein großer Gott, an den wir glauben. Gottes Liebe zu uns drückt sich so aus. Und diese Liebe ist dem Volk Israel begegnet. Und nun will Gott, dieser lebendige Gott, dieses Volk Israel auf den Empfang dieser 10 Worte, dieser 10 Gebote vorbereiten. Es heißt in Vers 5, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Wir haben hier eine Bedingung, wenn, das ist die Bedingung, wenn ihr willig meiner Stimme hört und meinen Bund haltet, dann, das ist die Zusage, sollt ihr mein Eigentumsvolk sein. Wenn, dann. Bedingung, Zusage. Früher hat man gesagt Verheißung. Eine Verheißung ist das, Eigentumsvolk zu sein. Ein Versprechen Gottes, eine Zusage. Also Gott hat Israel seine Liebe gezeigt, seine Macht bewiesen, indem er das Rote Meer geteilt hat und viel anderes getan hat und indem er seine ständige Barmherzigkeit bewiesen hat. Und Gott hat im 5. Buch Mose diesem Volk gesagt, dass er erwartet von diesem Volk als Gegenreaktion, dass sie in Liebe, dass sie auf, mit Liebe und Gehorsam auf Gottes Handeln antworten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von deinem ganzen Herzen, mit deiner, all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und so weiter. Das steht in 5. Mose 6 und das steht auch in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Da hat sich nichts geändert. Der Gott des Alten Testaments ist derselbe Gott wie der Gott des Neuen Testaments. Und dann heißt es in Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das ist die Bestimmung Israels, ein Volk von Priestern, eine heilige Nation. Priester, ein Priester ist eigentlich jemand, der eine Brücke baut, ein Brückenbauer. Und zwar, der Priester im Alten Testament hatte die Aufgabe, ich muss andersrum anfangen, im Alten Testament, also nachdem die 10 Gebote gegeben wurden, in 2. Mose 20, also ein Kapitel später, wurden in den nachfolgenden Kapiteln dem Volk Israel gezeigt und gesagt, wie sie die Stiftshütte bauen sollten. Das Heiligtum für die Wüste, dieses Zelt der Begegnung. Es bestand aus drei Bereichen, dem Vorhof, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Im Vorhof durfte das Volk sich aufhalten, im Heiligtum durfte nur die Priester Dienst tun und im Allerheiligsten stand die Stiftshütte und in der Stiftshütte, also im Allerheiligsten war die Bundeslade und auf den Bundeslade die Cherubim und in der Bundeslade war der Stab Aarons und die zwei Tafeln des Gesetzes. Ins Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester und für das Volk Sühne, also die Sünden, für Befreiung von den Sünden erwirken. Im Heiligtum, also im zweiten Bereich, waren die anderen Priester und die Leviten, die haben da gedient. Und zwar dort stand der Schaubrottisch und der Leuchter. Der Leuchter sollte immer brennen. Da waren Ölgefäße und Dochte, da musste man die Dochte pflegen, dass das Licht nicht ausgeht und eben auch die Schaubrote erneuern und solche Dinge musste man tun. Da durften nur die Priester rein. Im Vorhof stand der Brandopferaltar. Der Brandopferaltar war der Altar, wo man die Tiere opferte, wenn man gesündigt hatte. So das Volk hatte keinen direkten Zugang zur Bundeslade, zum Allerheiligsten. Die Priester waren die Vermittler, der hohe Priester und auch die Priester. So die Priester und im Neuen Testament heißt es in 1. Petrus 2,9, da sagt, schreibt Petrus, dem die Schlüssel des Himmels übertragen wurden von Jesus, er schreibt, ihr aber, seine Zuhörer, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, genau dasselbe. Nur im Neuen Testament brauchen wir diese alttestamentliche Heilsökonomie nicht mehr. Warum? Als Jesus am Kreuz ausgeschrien hat, es ist vollbracht, und dass er seinen Geist aufgab und gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligstem, wo die Bundeslade war, der Vorhang ist zerrissen In anderen Worten, Gott hat symbolisch gesagt, der Weg für das Volk zu Gott direkt ist jetzt frei. Halleluja. Preis dem Herrn. Du und ich, wir haben direkten Zutritt zum Thron Gottes. Mutig komme ich vor den Thron, haben wir gesungen. Mutig komme ich vor den Thron. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das Einzige, was uns abhalten will, mutig, freimütig vor den Thron zu kommen, sind, wenn wir gesündigt haben. Das ist so ein Problem, ja. Aber im Neuen Testament ist uns ja zugesagt, dass Jesus all unsere Sünden, die vergangenen und auch die zukünftigen, am Kreuz dafür gestorben ist. So, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das war die Berufung des Neuen Testaments, aber auch des Volkes Israel. Israel ist das auserwählte Volk. Das bleibt es auch. Obwohl sie ihren Messias, den Gesalbten Jesus Christus, abgelehnt haben. Mehrheitlich. Natürlich gab es einige wenige, die an ihn geglaubt haben, aber die Mehrheit des Volkes hat ihn abgelehnt. Sie sind ihrer Erwählung in dem Punkt nicht nachgekommen. Wir warten heute noch auf den Messias. Es ist eine Decke vor ihren Augen. Sie leben noch im Alten Testament. Sie können Jesus nicht als Messias annehmen. Aber die wir zu den Heidennationen gehören, uns hat Gott die Augen geöffnet und wir dürfen Jesus als unseren Erlöser, Heiland und Retter erkennen. So, wir haben genauso die Aufgabe, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis, nämlich aus der Welt, aus einem Leben getrennt von Gott, aus der Finsternis zu wunderbaren Licht berufen hat. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir sind berufen, zu Jesus zu gehören. Diese Tatsache verlangt, dass wir uns von Verhalten trennen, das mit Gottes Charakter nicht zusammenpasst. Es gibt ja im Neuen Testament viele Sündenkataloge. Galater 5 zum Beispiel, Römer 1 und so weiter. Diese Dinge passen nicht mehr zu unserem Leben. Zorn, Zwietracht, Streit, Neid, sexuelle Unmoral, Fressen, Saufen und solche Dinge. Das passt nicht zu einem Gotteskind. An uns soll die Welt sehen, dass Gott andere Maßstäbe hat. Dein Leben predigt, sogar ohne Worte, durch dein Verhalten, durch unser Verhalten. Die Menschen sehen an uns, dass wir anders leben. Und das provoziert sie nachzudenken. Deshalb ist es nicht egal, wie wir leben. Es ist nicht egal, wie wir mit Problemen umgehen. Es ist nicht egal, ob wir uns zu Gott bekennen oder nicht. Wenn wir uns nicht zu Gott bekennen, verleugnen wir ihn. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich nicht bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater. Wir können nicht Christ sein, aber wenn es darauf ankommt, Jesus verleugnen und sagen, ja, so wie Petrus am Gründonnerstag Nacht oder Karfreitagmorgen, ich kenne diesen Menschen nicht. Zuerst sagt er, ich würde für dich sterben, und dann sagt er, nein, ich kenne ihn nicht, dreimal. Und dann kräht der Hahn und dann weint er, weil er gemerkt hat, er hat versagt. Aber er hat versagt, weil er noch nicht die Kraft vom Pfingsten hatte. Die Kraft des Heiligen Geistes. In eigener Kraft können wir nicht diese Maßstäbe Gottes erfüllen. Wir brauchen die Gnade Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Das brauchen wir. Nun, ihr sollt eine heilige Nation sein. Was hat das im Alten Testament bedeutet? Ich möchte übrigens, im Neuen Testament heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Im Alten Testament hatten sie Stiftshütte und Tempel. Jetzt sind wir Menschen der Tempel, der Wohnort Gottes, das Allerheiligste. Da war die Bundeslade, jetzt dort war Gottes Gegenwart, jetzt ist Gottes Gegenwart in dir und mir. Welch ein Vorrecht. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Die Welt will uns immer klar machen, hey, ihr, wer seid ihr, der kleine Häufchen, was wollt ihr überhaupt? Zieht euch zurück in eure Kirchengebäude, lasst uns in Ruhe mit eurer Religion. Das ist der Teufel, der uns erniedrigen möchte, der uns einschüchtern möchte, der uns Minderwertigkeiten eintrichtern will. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind wie der Augapfel Gottes. Wir sind in Gottes Augen wertvoll und bedeutungsvoll. Halleluja. Nun, dieser heilige Gott möchte, dass sein Volk sich vorbereitet auf den Empfang dieser 10 Gebote. Und dann heißt es in Vers 10, er sagt zu Mose, Mose muss übrigens auf den Berg Sinai hoch und wieder runter, er muss hoch Gottes Botschaft empfangen, er muss zurück, runtersteigen, muss dem Volk die Botschaft sagen, dann muss er Aaron mitnehmen und muss wieder zu Gott. Und so hat er mehrere Male zu kommunizieren und auch Brückenbauer zu sein. So, Mose geht zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Kleider waschen hat etwas zu tun mit Reinigung, Reinheit. Im Neuen Testament sprechen wir vom Kleid der Gerechtigkeit, das weiße Kleid der Gerechtigkeit, das rein ist von Flecken der Sünde. Es geht um Reinheit. Punkt 1, das ist eine Voraussetzung. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Gott wird auf den Gipfel dieses Berges steigen, das hören wir noch. Das Volk soll die Kleider waschen. Reinheit der Kleider steht auch für Reinheit der Herzen. In der Gegenwart Gottes kann keine Sünde existieren. In der Gegenwart Gottes müssen wir in Reinheit der Herzen erscheinen. Erstens, Kleider waschen. Zweitens, Mose, darum zieh eine Grenze rings um das Volk. Das Volk hat gelagert, Mose musste eine Grenze ziehen um das Volk. Grenzziehung, warum? Es muss eine Trennung sein zwischen dem sündigen Volk und dem heiligen Gott. Sünde und Heiligkeit passen nicht zusammen. Das ist wie Feuer und Wasser. Geht nicht. Hütet euch, sagt Gott, auf den Berg zu steigen, auf den Berg Sinai, wo Gott beansprucht diesen Berg für sich und sagt, pass auf, dieser Berg ist der Berg, auf den ich kommen werde. Und deshalb Dieser Berg ist heiliges Terrain. Hütet euch, auf den Berg zu steigen. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden, ob Tier oder Mensch. Das hat mich erinnert an eine andere Situation einige Jahrhunderte später, als die Zeit der Könige war, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht werden sollte. Die Bundeslade war bei den Philistern und dann haben die Israeliten, David hat sie geholt mit einem Wagen. Er hat sie auf einen Wagen gesetzt und wollte sie nach Jerusalem transportieren. Und dann hat er irgendwelche Tiere davor gespannt, Ochsen. Und dann auf dem Weg drohte der Wagen mit der Bundeslade umzustürzen. Damals hatten sie keine geteerten Straßen. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Trampelpfade oder was weiß ich, uneben. Die Lade drohte umzustürzen und Usa will die Lade stützen. Und was passiert? Usa stirbt. Gott tötet ihn. David ist total erschrocken. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und er parkt die Lade zwischen und zieht sich zurück und fragt Gott, was haben wir falsch gemacht? Aber was uns das sagt ist, Gott kann auf die Lade selber aufpassen. Wir müssen Gott nicht helfen. Wenn Gott ist heilig, wir dürfen nicht einfach die Lade anfassen. Es heißt hier, jeder, der den Berg berührt, jeder, der das Heiligste berührt, muss getötet werden. Der Tod ist das Ergebnis der Sünde. Römer 6,23. Das Geschenk Gottes aber, das ewige Leben. Dann ein dritter Punkt, was sie tun mussten. Also erstens, sie mussten Kleider waschen. Zweitens, musste eine Grenze gezogen werden. Und drittens heißt es, haltet euch für den dritten Tag bereit. Nähert euch keiner Frau. In anderen Worten, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten wollen, dann braucht der Mensch für Gott die ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir müssen frei sein im Kopf, um Gott zu begegnen, um für Gott ein offenes Herz zu haben. Ja, Gottes Gegenwart, da heißt es jetzt, und dann heißt es im Vers 16, dann brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte sich auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk in dem Lager war, bebte, die waren erschrocken, die waren getroffen, die waren berührt. Das war majestätisch einerseits, aber auch gewaltig, aber auch furchteinflößend. Als Daniel, Prophet Daniel, ich mache einen Sprung in der Zeitrechnung, als der Prophet Daniel Gottes Offenbarungen erhielt. Da sank er ohnmächtig auf den Boden. Solche Eindrücke hatte er, dass seine Psyche das kaum verkraften konnte. Diese Dinge, die Gott ihm offenbart hatte. Und zu einem späteren Zeitpunkt wird das Volk sagen, geh du, Mose, zu Gott. Wir können diese Gegenwart Gottes nicht ertragen. Heute spricht man vom lieben Gott, von diesem Opa-Gott auf dem Thron weit weg, irgendwo auf den Sternen, in den Sternen, der sowieso alles absegnet. Der ist ja lieb zu uns. Ich provoziere jetzt ein bisschen. Dieses Bild, das heute von Gott herrscht, in Menschen, die Gott nicht kennen, ist ein völliges Zerrbild von dem Gott, der uns in der Bibel offenbart wird. Gott ist heilig. Und eigentlich wollte Gott dem Volk klar machen, pass auf, ich bin ein heiliger Gott. Das Volk, es bebte und der ganze Berg Sinai rauchte. Er rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Das war gewaltig. Das war einfach, es heißt hier, es war ehrfurchtgebietend. Psalm 68 sagt, ehrfurchtgebietend bist du, o Gott, in deinem Heiligtum. Das bedeutet, dass Menschen auf ihr Angesicht fallen, verstummen, dass Menschen, sie erzittern vor Furcht und Bewunderung und es gibt ein Staunen, das einem den Atem verschlägt. Gottes Welt ist eine gewaltige Welt, eine majestätische Welt, eine beeindruckende Welt. Wenn wir in die Offenbarung schauen, Kapitel 4, dort heißt es, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Das werden wir noch erfahren, wenn wir in die Ewigkeit kommen. Der Thron Gottes, dort werden Stimmen, Thron, Blitze, Stimmen und Donner sein. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und rings um den Thron, ich lese das einfach mal ab, sind vier lebendige Wesen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger. Die werden so beeindruckt sein, wir sagen manchmal, der kriegt ja den Mund nicht mehr zu vor Staunen. Man wird so beeindruckt sein, das wird uns so mitnehmen, das wird uns so beeindrucken, dass wir fasziniert sein werden. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Die menschlichen Worte können das nicht beschreiben. Ehrfurcht gebieten. Gott ist Ehrfurcht gebieten. Das ist Gott, wie er sich im alten Bund zeigt. Und ich glaube, Gott wollte durch diese Maßnahmen, durch diese Eindrücke dem Volk klar machen, pass auf, es geht hier nicht um Spaß, um Jokes, um Lappalien. Hey, es geht um den Ernst der Ewigkeit. Es geht um das ewige Leben. Es geht um ewige Dinge. Da können wir nicht hier Faxen machen. Aber ich liebe euch. Ich habe euch herausgerettet. Ich umsorge euch wie eine liebende Mutter. Und dann erwarte ich von euch Gehorsam und Dankbarkeit. Das war die Botschaft Gottes. Und ich denke, das darf er auch erwarten. Gott tut alles für uns. Er schenkt uns, er ist Gott, Yahweh Jireh, Gott, unser Versorger. Er kümmert sich um unsere Versorgung. Er kümmert sich um unser Wohlbefinden. Shalom. Vollkommenes Wohlbefinden. Wie können wir in die heilige Gegenwart treten im Neuen Testament? Übrigens, dieser Bericht von 1. Mose 19 wird uns wiederholt im Hebräer 12. Da wird es nochmal wiederholt. Und dann geht es eine Offenbarungsstufe weiter. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Eine zukünftige suchen wir. Dann geht es vom Irdischen weg in das Ewige. Wie können wir in der heiligen Gegenwart treten? Jesus sagt, selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist gar nicht so kompliziert. Also man kann es verstehen, aber das umzusetzen ist manchmal nicht so ganz einfach. Es geht darum, dass wir uns trennen von der Sünde. Sünde ist ein No-Go, würde die Jugend sagen. No-Go. Geht nicht. Ja, und im Alten Testament, wie gesagt, Neues und Altes, eigentlich geht es in dieselbe Richtung. Im alten Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dieses Herz. Und mit diesem Herz meint die Bibel dein Denken, deine Kognitionen, deine Denkfähigkeit, dein Verstand, deine Vernunft, deine Gefühle, deine Emotionen und deine Antriebskräfte, deine Motivationen. Das alles, behüte das und lass es in Verbindung und in Übereinstimmung sein mit dem Willen Gottes. Das ist Gottes Wunsch. Wenn wir das tun, mehr als alles, behüte dein Herz. Ja, ich glaube, ein letzter Gedanke zum Schluss und dann bin ich fertig. Im Alten Testament, dieser alte Bund, dieser Bund mit Mose, dieser Mosebund, es gab den Bund mit Noah, es gab den Bund mit Abraham, es gab den Bund mit Mose, dann kommt noch David und Jesus. Also dieser Bund mit Mose, der basierte auf dem Gehorsam des Volkes. Und wir wissen, das Volk konnte diesen Gehorsam nicht einhalten. Diese 10 Worte, diese Gebote, die Gott geschenkt hat, hat zwar die Wahrheit gesagt und wie sich Gott ein menschliches Leben vorstellt. Sie haben es gelesen, aber sie hatten die Kraft nicht, es zu tun. Und der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament ist, Jesus hat ein neues Gebot gegeben, nämlich das alte. Liebe Gott von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist eigentlich das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Liebe Gott von ganzem Herzen. Und wisst ihr, die Liebe zu Jesu, die Liebe befreit. Und sie befähigt uns und stärkt uns und gibt uns die Kraft, gehorsam zu sein, die Gebote zu halten und den Willen Gottes zu tun. Im Neuen Testament steht, also erstens, Jesus sagt, vom Gesetz wird, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Es wird kein Jota vom Gesetz vergehen. Das Gesetz ist nicht schlecht und nicht böse. Das Gesetz ist gut. Das Problem ist, wir haben die Kraft nicht. Wir brauchen die Kraft. Und die Kraft kommt, der Heilige Geist ist in unser Herzen ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. So Gott befähigt uns durch seine Liebe und seinen Geist. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und meine Gebote zu halten ist nicht schwer. Das klingt jetzt wieder alttestamentlich, ist es aber nicht. Wenn wir Jesus lieben, werden wir das Richtige tun. Dann wollen wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes leben. So einfach oder so schwierig. Amen. Gut, dann lasst uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Erlösungsplan, deinen Heilsplan und deinen Sohn, der willig war, es umzusetzen, für uns in diese Welt zu kommen als Kind. Ohne Donner, Blitze, ohne dunkles Gewölk, sondern in Form eines Säuglings als Kind bist du gekommen. In Schwäche und Verletzbarkeit und hast dieses Leben als Mensch durchkostet. Warst an Gebärden wie ein Mensch. Damit du ein mitfühlender hoher Priester sein konntest. Und kannst. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Du verstehst uns. Und wir können Gott besser verstehen, weil wir dein Leben als ein Vorbild haben. Da danken wir dir von Herzen dafür. Und gib du uns Gnade, Herr, dass wir uns in der Liebe erhalten. In der Liebe zu dir, dass diese erste Liebe nicht erkaltet, sondern dass sie brennt, dass wir in der Liebe brennend sind und im Geist Gottes brennend. Darum bitten wir in Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. Möchte noch jemand beten?